Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer brandneuen Episode unseres Podcasts Das Netz vernetzt. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Es freut uns heute unglaublich, die Frau Dr. Geisler bei uns im Interview zu haben. Und zwar, Frau Dr. Geisler hat seit 2025 eine systemische Praxis bei uns in Bietigheim-Bissingen, also in Bissingen, um genau zu sein. Und ist systemische Therapeutin und Beraterin und hat das am Systemischen Institut in Tübingen absolviert. Und ihr Schwerpunkt ist Mediensucht, habe ich gelesen bei Ihnen, und Sie haben promoviert an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen und haben sich mit dem Thema problematische Internetnutzung bei Frauen beschäftigt. Auch waren Sie bei der Entwicklung von digitalen Interventionen für Eltern von Kindern mit Online-Spielabhängigkeit aktiv mit dabei. ISES heißt das Programm, und haben auch schon ganz viel Expertise in der Suchtforschung. Es freut uns unglaublich, dass Sie heute hier sind, Frau Geisler.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wenn ich das schon sehe, wenn ich Ihre Vita hier so sehe, dann erstmal Hut ab, was Sie alles schon gemacht und geleistet haben. Die andere Frage, was ist denn Ihre Motivation in Ihrer alltäglichen Arbeit, die Sie so haben?
Also was mich motiviert, ist, Menschen vielleicht interessante, neugierige Fragen zu stellen, dass die neue Perspektiven auf ihr Leben bekommen. Manchmal sind es ja so die kleinen Blockaden, in denen man sich befindet, vielleicht in Beziehungen, in Arbeitskontexten oder mit bestimmten Problemen. Menschen haben vielleicht eine Depression oder vielleicht eine Mediensucht. Und manchmal hilft es da, mit einem neuen Blick drauf zu schauen, eine neue Option zu entwickeln. Und das kann dann sehr, sehr schöne Momente geben.
Genau, Ihre Haltung ist auch sehr lösungsorientiert, habe ich gesehen. Ne?
Genau, also wir gucken sehr lösungsorientiert, ressourcenorientiert drauf. Die Antworten oder die Lösungen haben die Klienten und Klientinnen oft auch schon in sich. Da geht es dann eher darum, kreativ zu werden und zu schauen, wo sind die denn, was könnte für mich passen, wie könnte ich weitergehen. Genau, aber wir sind natürlich auch bereit, uns nochmal so die Vergangenheit in Kürze anzuschauen. Also aus welcher Familie komme ich, welche Strategien habe ich gelernt, mit denen ich jetzt durchs Leben gehe, und was heißt das für mein Heute? Ne? Also es darf natürlich auch ein bisschen das Problem erzählt und auch bewusst wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also da so eine gute Mischung zu bekommen. Und dann schauen wir uns aber an, in welche Richtung soll es weitergehen.
Super, schön, danke. Ihre Praxis hat den Schwerpunkt Mediensucht, aber Sie arbeiten auch noch mit anderen Themen.
Genau, also einerseits richtet sich meine Praxis an Menschen mit allen möglichen Problemen, die zu mir kommen können. Da ist es einmal themenoffen. Was alle gemeinsam haben, ist, dass man das Gefühl hat, ich bin in Mustern verfangen, die sich wiederholen, da würde ich gerne rauskommen. Und ein so ein Muster kann sein, dass ich Medien problematisch nutze.
Und in diesem Sinne haben wir Sie heute auch eingeladen zu unserem Medien-Podcast letzten Endes. Wir haben im letzten Podcast schon das Thema Mediensucht ein bisschen gestriffen und haben gesagt, es ist jetzt natürlich toll, wenn wir jetzt hier die Chance haben, jemanden aus dem echten Leben und die auch noch Spezialistin ist auf dem Gebiet, einfach im Interview zu haben, und freuen uns wirklich, Sie hier jetzt begrüßen zu dürfen, Frau Dr. Geisler. Was mir ganz wichtig ist, woran würden Sie sagen, erkennt man Mediensucht?
Ja, Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass ich auch eine Doktorarbeit dazu gemacht hatte, und ich habe mit insgesamt 24 Frauen gesprochen und habe auch mit, in der Mediensuchtberatung in der Vergangenheit mit vielen Männern und Frauen, also von Menschen aller Geschlechter, gesprochen. Und ich denke, in der Gesamtschau ist es was sehr Individuelles, aber was häufig berichtet wird, ist, dass ich vielleicht das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr kontrollieren, also wie lange ich es nutze, dass es vielleicht schon Überhand nimmt gegenüber anderen Dingen, die in meinem Leben eigentlich wichtig sein sollten, die mir auch mehr wichtig waren, vielleicht Familie, Freunde, Schule, Ausbildung oder Arbeit. Und obwohl ich das erkannt habe, setze ich es fort. Und das sind jetzt zum Beispiel auch die offiziellen Diagnostikkriterien. Also die Online-Spielstörung ist ja mittlerweile im ICD-11. Das ist das Klassifikationssystem, wonach wir auch zum Beispiel eine Grippe diagnostiziert bekommen beim Hausarzt oder in der Klinik. Das heißt, das sind die offiziellen Kriterien, die sich auch decken mit dem, wie Betroffene das formulieren. Aber natürlich gibt es eine große Bandbreite. Also man könnte auch mit reinnehmen, wenn ich merke, dass ich nur so belastende Gefühle regulieren kann, wenn ich bestimmte Medienanwendungen nutze und keine anderen Strategien habe. Mhm. Ne, also wenn ich eine Bandbreite an Strategien habe, unter anderem, indem ich aufs Smartphone schaue, aber auch indem ich mit Freunden spreche, dann würde ich sagen, ist es vielleicht noch nicht problematisch.
Also sobald ich nur noch das als einzige Möglichkeit sehe, um mich eigentlich zu regulieren.
Genau, also Emotionsregulation ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Wobei, wie gesagt, das ja auch eine Ressource sein kann, wenn ich sowas über zum Beispiel eine Mediennutzung mache. Die Frage ist eher, wie exklusiv, also wie sehr bin ich abhängig davon, dass ich es nur so machen kann.
Genau, es gab tatsächlich, ich erinnere mich da, es gab eine Studie während Corona und dann kam raus, dass die Mädchen oder die Jugendlichen, die gut vernetzt waren online, weniger psychische Folgen hatten, weil sie einfach da eine Kompensationsstrategie hatten. Ne?
Also genau. Das macht es auch so spannend, was dieses Thema angeht, weil das war auch was, was ich in meiner Doktorarbeit gemerkt habe oder was auch für Betroffene sehr herausfordernd ist. An welcher Stelle ist denn meine Mediennutzung etwas, was mir gut tut? Also vielleicht suche ich mir darüber eine Selbsthilfegruppe oder ein Forum, wo ich mich austauschen kann und es tut mir gut und ich komme dadurch aus meiner Problematik raus. Und wo kippt es in die Richtung, dass es mich eigentlich eher eine negative Spirale zieht?
Genau, da war wirklich die nächste Frage auch tatsächlich für mich. Ab wann würden Sie sagen, ist denn der Medienkonsum problematisch? Also ich hatte im letzten Interview auch einen Bietigheimer Bürger und der hat dann gesagt, ja, also eigentlich, ich bin wahrscheinlich schon süchtig, weil wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke aufs Handy. Ist es dann jetzt tatsächlich schon Sucht oder ab wann ist es problematisch, Frau Dr. Geisler?
Also ich finde auch die Wortwahl wichtig. Problematisch wäre jetzt vielleicht auch etwas, was wir als unangenehme Gewohnheit vielleicht auch von uns selber kennen. Also dieses Verhalten, gleich morgens aufs Handy zu gucken oder wenn mal Zeit zu überbrücken ist, das kenne ich von mir selber auch.
Also das ist noch nicht problematisch, wir können jetzt
entwarnen. Weiß ich nicht, vielleicht ist es ja problematisch bei mir, aber ich glaube, das ist fast schon Alltagserleben. Deswegen wäre jetzt die Frage, ob wir da schon das Ganze problematisieren oder eher sagen, das ist eine schlechte Angewohnheit, wenn sie überhaupt schlecht ist.
Genau. Also, kann ja auch ganz
liegt ja im Auge des Betrachters
sein, wenn man, ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad im Regen hierher gekommen, hätte ich mal vielleicht besser gegoogelt,
wäre sie nicht so nass geworden zumindest.
Genau, also kann ja auch eine hilfreiche Strategie sein.
Eben, sozusagen. Und das ist ja auch das Besondere an Medien, dass die ja eigentlich auch ganz viele sinnvolle Aspekte unseres Alltags abbilden. Deswegen würde ich sagen, einerseits wird es problematisch, wenn ich es selber problematisch finde. Also weil ich vielleicht nicht mehr jeden Morgen gleich aufs Handy gucken möchte aus verschiedenen Gründen, es aber nicht anders hinbekomme, dann habe ich vielleicht ein Problem und frage mich, wie könnte ich es ändern. Und wenn wir aber von Sucht sprechen, da sprechen wir natürlich von einem höheren Schweregrad von problematisch. Also ich finde es wichtig zu unterscheiden. Das habe ich auch bei meinen interviewten Frauen in der Doktorarbeit versucht zu unterscheiden, dass es da geringfügige oder mittelgradige oder höhere Schweregrade gibt. Wo man dann auch vielleicht sagen könnte, das ist eine Sucht. Das kann aber selbst bei einer Person, die sagt, ich bin mediensüchtig, auch unterschiedlich sein. Also da gibt es vielleicht auch Lebensphasen, wo die Mediennutzung in Ordnung war oder leicht problematisch und dann quasi eskaliert ist in eine Sucht in einer späteren Lebensphase. Das ist hochkomplex, das ist total spannend. Deswegen müsste man sich tatsächlich also wenn ich jetzt Betroffene wäre, müsste man sich das genauer angucken. Wenn Sie Betroffene wären, müssten wir das genauer angucken. Es könnte ganz anders aussehen, mit natürlich ein paar Ähnlichkeiten.
Und es ist ja auch die Frage des Aussteigens. Ne? Ist es denn überhaupt möglich, aus dem auszusteigen? Was passiert denn, wenn ich mal morgens nicht drauf gucke? Da kommt vielleicht ein Regen. Aber
Der käme auch, wenn Sie drauf geguckt haben.
Genau, stimmt. Stimmt, der wäre auch gekommen. Ich hätte vielleicht das Auto genommen. Genau. Mhm. Aber der Faktor, dass ich kann es auch steuern und kann es auch mal sagen, ich kann auch mal am Sonntag mal nicht drauf gucken und den Tag durchchillen, ohne dass es immer im Raum steht, das Handy. Mhm.
Genau, wenn das ein Problem ist. Ne? Mhm. Also das ist ja, also vielleicht gibt es ja, aber das ist auch vielleicht eine Frage der Lebensphase oder was sonst noch ansteht. Mhm. Ich kann auch verstehen, dass es Lebensphasen gibt, wo es nötig ist. Zum Beispiel, wenn ich eine Schülerin bin oder in Ausbildung bin, dass es wichtig ist, dass ich selbstbestimmt meinen Tag noch gestalten kann. Mhm. Und der ist natürlich mit Pflichten gefüllt, genauso wie mit schönen Dingen. Mhm. Und da ist die Frage, wo das zum Beispiel die Smartphone-Nutzung reingehört. Mhm. Ist das jetzt etwas Schönes, das mir gut tut, neben vielen anderen schönen Dingen? Oder soll es mir gerade die verpflichtenden Phasen meines Lebens beschönigen und welche Rolle nimmst du ein? Das kann ja auch was Hilfreiches sein. Ne? Also
eigene Motivationsfaktoren.
So.
Wenn ich jetzt was geschafft habe, dann darf ich danach für mich vielleicht auch da.
Ja, oder wenn, also ich kenne es von mir, wenn ich sehr lange am Stück konzentriert arbeiten musste, dass es mir manchmal hilft, so ein bisschen kurz mal so mir irgendwelche leichten Themen auf dem Smartphone anzuschauen. Mhm. Deswegen, ja, Sie merken, ich laviere da so ein bisschen drumherum, weil ich es einerseits nicht verharmlosen möchte, wie sehr Mediennutzung unser Leben beeinflusst und zwar auch schon dann, wenn sie unproblematisch ist. Mhm. Mhm. So finde ich. Mhm. Das ist wirklich ein Alltagsphänomen von uns allen. Und gleichzeitig möchte ich es auch nicht pathologisieren, also gleich eine Krankheit draus machen, weil ich also auch manchmal kann das hilfreich sein, wenn ich für mich weiß, das ist jetzt eine Sucht, das ist ein Problem, das ist ein ganz wichtiger Moment, wenn ich das für mich bestimmen kann. Aber die Beobachtung, die ich habe oder das, was ich erlebe bei Betroffenen, ist halt, das schwankt extrem. Mhm. Es gibt solche und solche Phasen. Vielleicht bin ich am Wochenende irgendwie mediensüchtig, aber funktioniere von Montag bis Freitag super gut in allen anderen Themen. Ist das ein Problem, ja oder nein? Vielleicht ja, vielleicht aber auch für manche nicht. Mhm. Also es kommt, ne, da muss man sich wirklich das Gesamtbild angucken.
Ja, es hängt auch von dem Druck ab, den man selber mit der Thematik vielleicht auch
hat. Genau, also das Gesamtbild finde ich da total wichtig. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein Blick, den ich mitbringe auf Mediensucht und Medienproblematiken, eben den Blick zu weiten. Mhm. Also nicht nur auf die Mediennutzung zu schauen und daraus abzuleiten, ist das ein Problem oder nicht, was sicherlich teilweise geht, teilweise aber auch noch nicht ausreicht, weil man muss schauen, wie sich das einbettet in den Alltag, ins Gesamtleben, um da den Kontext zu verstehen und zu verstehen, wie die Auswirkungen sind und die Bedeutung herauszufinden. Und ich glaube, dann könnte ich die Frage jetzt besser beantworten.
Alles gut. Also wir brauchen einen Einzelfall
dafür. Wir brauchen einen Einzelfall mit dem Drumherum.
Mhm, ja. Um das zu erkennen. Was genau ist das Besondere an Mediensucht, also wenn wir gerade jetzt noch an andere Suchtformen denken, wir haben Alkohol zum Beispiel oder andere Drogen, was genau ist der Unterschied zum Thema Mediensucht?
Also was Betroffene oft erzählen, ist, dass sie, dass für sie das Problem ist, dass die Sucht ja nicht das Gesamt, also das einerseits ist, findet diese Mediensucht ja in einem online-bezogenen Kontext statt. Irgendwie gehe ich ja ins Internet und mache da irgendwas Süchtiges. Das betrifft aber dann oft eine einzelne Anwendung oder eine Kombination aus ganz bestimmten Anwendungen. Also zum Beispiel spiele ich ein Browser-Game dort problematisch und kombiniere das vielleicht noch, indem ich in YouTube streame. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber online ja auch noch Dinge machen, die ich tun muss, um mein Leben zu gestalten. Also vielleicht muss ich online sein, um zu arbeiten oder für die Schule was zu machen oder um meine Banküberweisung zu machen oder was einzukaufen. Und dazu begebe ich mich immer wieder in dieses Umfeld, wo auch mein Suchtmittel vorhanden ist. Mhm. Und ich finde, das ist das einerseits das Faszinierende am Internet, aber auch das, was es herausfordernd macht, wo man, glaube ich, viel Kompetenz mitbringen muss, dass da halt so eine Bandbreite an Dingen stattfinden, die für das Leben heutzutage notwendig sind. Ich kann nicht einfach entscheiden, ich gehe nicht mehr ins Internet. Ich kann mich leichter dafür entscheiden, zu sagen, ich trinke kein Alkohol mehr. Leicht ist es nicht, aber es ist zumindest eindeutig. Da kann ich, ne, das Leben geht weiter.
Es gibt eine klare Grenze.
Genau,
das andere brauche ich eigentlich für Alltagstätigkeit.
Genau, das Konsummittel, um das es geht, ist in dem einen Fall leicht abgrenzbar und im Fall Mediensucht würde ich sagen, es ist schwieriger. Mhm. Wobei man da auch hinkommen kann, genau zu definieren, was ist die Anwendung, die für mich schwierig ist. Das geht schon, ja.
Da gibt es ja verschiedene Formen von Mediensucht. Welche Formen kennen Sie denn? Was ist Ihnen denn bisher schon über den Weg gelaufen, Frau Dr. Geisler?
Also das, was die mittlerweile auch gut erforschten Mediensucht-Unterformen sind zum Beispiel eine süchtige Social-Media-Nutzung, auch Online-Shopping, das man süchtig betreiben kann, auch Online-Sex-Angebote, die süchtig genutzt werden können, aber auch, was mir zum Beispiel auch die Betroffenen in der Beratung oder auch in meiner Forschungsarbeit berichten, dass sie auch intensiv Informationen recherchieren müssen, sich darin verlieren. Mhm. Was man auch nicht unterschätzen sollte, genau, natürlich das Thema Online-Spiele. Mhm. Wovon man ja, das war so das allererste, wo man aufmerksam drauf wurde.
Mhm. Gerade dann, wenn Jugendliche dann wirklich nicht mehr in die Schule kommen können, weil sie nachts spielen müssen.
Genau, wo der ganze Tag-Nacht-Rhythmus durcheinander geht und solche Sachen. Mhm. Was aber auch da interessant ist, dass es häufig auch in Kombination vorkommen kann. Mhm. Und es gibt natürlich jetzt auch viele Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz und AI-Chatbots und viele Phänomene, die jetzt kommen, die vielleicht nochmal neue Formen erzeugen werden. Da müssen wir offen bleiben und einfach weiter gut aufmerksam bleiben, was da sich entwickeln könnte.
Wie unterscheiden sich denn Formen der Sucht in der Lebensphase von Menschen? Also nach Alter und Geschlecht, gibt es da Unterschiedlichkeiten?
Ja, also wenn man sich die Studienlage anguckt, dann werden oft Unterschiede festgestellt. Also zum Beispiel, dass jüngere Menschen eher mediensüchtig werden als ältere oder dass bestimmte Formen von Mediensucht, wie zum Beispiel eine Online-Spielabhängigkeit, vielleicht eher bei männlichen Betroffenen zu sehen ist. Ich muss sagen, dass ich wichtig finde, in der Breite drauf zu schauen. Frauen und Mädchen können genauso gut online-spielsüchtig werden. Ich hatte einige davon in den Interviews und auch Jungs und Männer können im Grunde eine Social-Media-Abhängigkeit entwickeln. Wenn man sich zum Beispiel bestimmte Online-Spieler genauer anguckt, sind die ja im Grunde auch Social-Media, weil die im sozialen Kontext passieren, wo ein Druck ist, auch zum Beispiel im Rahmen dieser Gruppe von Mitspielern
zu punkten,
online bleiben zu müssen, weil man da sonst in Loyalitätskonflikte kommt, wenn man sich da jetzt abgrenzt. Insofern finde ich, ist das da auch immer noch so eine, überschneidet sich da auch vieles. Aber was ich schon glaube oder was ich auch in meiner Doktorarbeit gesehen habe, weil da habe ich mir Biografien angeguckt, also Lebensverläufe, dass sich die problematische Mediennutzung oder Mediensucht immer einbettet in eine kritische Lebenssituation. Und dann kann man natürlich sagen, manche Lebensphasen an sich sind krisenhaft, also zum Beispiel jugendlich sein mit all den Herausforderungen, die ich da bewältigen muss, mich selber besser kennenzulernen, zu wissen, was möchte ich später beruflich machen, das ist nicht einfach, oder dann vielleicht auszuziehen, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, vielleicht auch aus dem Elternhaus auszuziehen. Das kann krisenhaft sein. Also gar nicht mal Krise immer im negativen Sinne. Krise ist einfach, verändert sich was.
Eine Schwelle eigentlich.
Eine Schwelle.
Heißt das ja, ne? Krise ist,
genau,
ist die Schwelle eigentlich.
Eine Schwelle.
Gar nicht irgendwie immer einen negativen Kontext zu sehen.
Oder Transformationsphase, eine Veränderungsphase, die ansteht. In manchen Lebensphasen gibt es davon, ist die intensiver, die Veränderung. In anderen vielleicht sind wir schon erfahren darin in Veränderungen oder, und dann kommt es aber wirklich schon sehr drauf an, also ne, nur weil ich jetzt jugendlich bin, heißt es nicht, dass ich mediensüchtig werde, das ist wichtig, oder, sondern welche Strategien ich habe, um mit dieser Phase umzugehen, ist, glaube ich, wichtig.
Und wir haben ja natürlich dann auch später, wenn wir weitergehen, es gibt ja auch mehrere Krisen, also wir haben einfach das Jugendlichsein, also sich selbst finden in der Gesellschaft als einen großen Schwerpunkt und irgendwann mal, ne, wenn wir fertig sind mit der Ausbildung, die eigene Rolle im vielleicht auch familiären System zu finden und dann aber auch im beruflichen Kontext, all das sind ja weitere Krisen und dann vielleicht auch, wenn die Kinder wieder ausziehen, muss man sich wieder neu finden oder wenn man dann in die Rente kommt, auch da, denke ich mir, gibt es ja sicherlich auch nochmal Herausforderungen.
Genau, und wenn ich mir meine Klienten zum Beispiel angucke, die ich jetzt zum Beispiel in meiner Mediensuchtberatung hatte in letzter Zeit, dann finde ich zu all den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, eigentlich ist mir eine Person vor Augen.
Ja,
bis hin zu der Phase, ich hatte mal einen Klienten, der über 70 war, wo es dann drum ging mit Einsamkeit und dem Gefühl von Bedeutungslosigkeit umzugehen.
Genau.
Ne? Also deswegen
findet man da ja auch im sozialen Kontext dann auch vielleicht auch Antworten, mit dieser Einsamkeit umzugehen. Ja.
Und deswegen finde ich wichtig, einerseits zeigen Zahlen, dass es vielleicht in bestimmten Altersgruppen oder Geschlechtergruppen eine besonders hohe Prävalenz, also ein besonders hohes Vorkommen gibt. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, trotzdem auch zu registrieren, auch ältere Menschen, auch Frauen, was bestimmte Anwendungen angeht, auch Männer, was bestimmte Anwendungen angeht. Mhm. Das Phänomen ist vielfältig
und überall zu finden,
würde ich sagen, ja.
Mhm. Frau Dr. Geisler, ich habe hier jetzt noch eine weitere Frage. Wie kommt das eigentlich zu einer Sucht? Was sind die Ursachen für die Entstehung für eine Sucht?
Ja, da kommt es ein bisschen drauf an, durch welche Brille man drauf schaut. Ich schaue jetzt ja als systemische Therapeutin drauf und Systemiker sagen, das Symptom, das kann eine Sucht sein oder was anderes, hat eigentlich immer in irgendeiner Form einen Sinn und eine Funktion. Vor allem im Kontext von unserer Lebenssituation, von Beziehungen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Medienansucht anschaut, da habe ich dann auch bei meinen Klienten und Klientinnen gesehen, dass es oft damit zusammenhängt, dass ich damit irgendwelche Herausforderungen im Leben bewältigen möchte, wo ich gerade keine anderen Ressourcen, Tools, Strategien habe, wie ich damit umgehen kann. Da gibt's genau. Also deswegen aus systemischer Sicht kommt es dann, gibt es immer einen guten Grund, warum es zu einer Sucht kommt, den zu verstehen. Das kann sehr individuell sein. Wenn man jetzt sich nochmal insgesamt die Internetsuchtforschung anguckt, dann weiß man, dass es sowas, dass Themen sein können, wie gesagt, belastende Lebenssituation. Das kann auch eine bestimmte Konflikte oder Belastung in der Familie sein, die mich belasten können oder Lebenskrisen, Verlusterfahrungen. Ich hatte zum Beispiel bei meinen Interviewpartnerinnen, die eine hat erzählt, dass sie ihren Bruder verloren hat als junges Mädchen, kombiniert damit, dass die Eltern sich später getrennt haben, kombiniert damit, dass die Schule zu Ende ging und sie ins Studium ging. Und all das zusammen führte dazu, dass sie die Sucht genutzt hat, um sich da so eine Art, vielleicht stabile Welt, in der alles so ist, wie sie es braucht, aufzubauen. Das ist so ein Beispiel, welche Funktionen, welche Entstehungszusammenhänge es geben kann bei einer Mediensucht.
Also es geht auch immer um Bedürfnisse, die irgendwie dahinter liegen und die dann erfüllt werden durch die Mediensucht in irgendeiner Form. Also ich erinnere mich gerade noch an die Folge von, als wir die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg vorgestellt hatten. Da haben wir auch gesagt, es gibt verschiedene Bedürfnisse, die wir Menschen haben. Also Bedürfnis nach Gemeinschaft, Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung. Natürlich auch Ruhe und Entspannung. Und also je nachdem, was da dahinter liegt, sucht man dann auch in der systemischen Therapie danach und guckt, was ist das da zugrunde liegende Bedürfnis, dass es dazu kommt dann, oder?
Genau, das Bedürfnis, vor allem auch in Beziehungen. Ne? Also ich war ja mal Mitarbeiterin an der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Tübingen. Und da haben wir digitale Elterntrainings aufgebaut, ISIS Online-Trainings, die auch jetzt kostenlos zur Verfügung stehen. Und da haben wir dann auch gezielt mit Eltern gearbeitet und auch Informationen über die Eltern eingeholt, die unsere Trainings genutzt haben. Und eine Idee zum Beispiel, wie es manchmal, wie eine Sucht entstehen kann in einer Familie, bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen, kann das Bedürfnis hinterstecken, vielleicht mehr Autonomie zu erleben, als das vielleicht in meiner aktuellen Familiensituation für mich als Jugendlich oder Jugendlicher möglich ist. Das kann manchmal damit zusammenhängen, dass zum Beispiel ein Elternteil verstorben war und dadurch bestimmte Entwicklungsaufgaben für mich als Jugendliche nicht erfüllbar waren. Eigentlich geht es darum, eine eigene Identität zu entwickeln, mich auch mal zu streiten mit meinen Eltern und mich mehr zu meinen Freunden zu wenden. Wenn dann so ein Unglück passiert in der Familie, kann es sein, dass das nicht möglich ist, wie ich das eigentlich bräuchte. Und gleichzeitig habe ich trotzdem als Jugendliche oder Jugendlicher das Bedürfnis, in die Autonomie zu gehen. Und dann kann es manchmal sein, oder mich auch vom Leid meiner Mutter, meines Vaters abzugrenzen. Und dann kann es sein, dass ich das in meiner Online-Welt finde.
Oder vielleicht auch irgendwo noch eine heile Welt finden.
Eine heile Welt, eine Welt, wo ich selbstwirksam bin, wo ich das Leben unter Kontrolle habe, wo ich nicht ohnmächtig bin, wo ich nicht traurig bin, solche Sachen.
Das sind dann die dahinterliegenden Bedürfnisse, an denen dann zu suchen sind und an denen erstmal gearbeitet
werden. Genau, so ein Autonomiebedürfnis wäre vielleicht sowas ganz Häufiges, was ich als Jugendliche oder Jugendliche habe.
Welche Funktion kann das Internet dabei übernehmen? und damit zum sinngebenden Element werden.
Genau, also wie gesagt, zum einen kann es mir das Gefühl geben, hier in dieser Welt, die ich mir hier schaffe, ist alles in Ordnung. Es kann aber auch, also zum Beispiel hatte ich auch eine junge Frau als Interviewpartnerin, die Social Media problematisch genutzt hat aus ihrer eigenen Einschätzung heraus. Sie fand es problematisch, möchte es so nicht mehr. Die hat darüber Selbstbestätigung gesucht. Mhm. Also sie hat sich angeguckt, wie sich andere anziehen oder schminken und dabei versucht, irgendwie eine Orientierung zu finden. Mhm. Wenn man sich dann die Gesamtkonstellation angeguckt hat, sie hat auch gesagt, in der Familie bin ich eher so in der Rolle der Vermittlerin, also in so einer Rolle, wo sie selber gar nicht so einen Bezug zu sich gefunden hat. Und da waren dann die sozialen Netzwerke hilfreich als Orientierungspunkte, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Das ist jetzt erstmal, also sie fand es problematisch, weil sie wollte es anders lösen. Mhm. Vielleicht ist das etwas, was viele Jugendliche von sich kennen. Das kann auf jeden Fall ja auch was Hilfreiches sein. Kann aber auch in eine Richtung gehen, wo dann eine Person merkt, das tut mir nicht mehr gut. Also auch zum Beispiel das Thema Körperbild.
Mhm. Wir haben ja auch so Identitätsentwicklung ist ja dann da die Fragestellung. Ja. Also wer bin ich, wo will ich hin, wer möchte ich sein? Und jetzt haben wir natürlich im Internet unglaublich viel Vergleichspotenzial. Ne? Das kann dann dadurch auch ganz schön schwierig werden. Was haben Sie da schon festgestellt?
Also was wir ja feststellen, ist, dass das Thema Essstörungen, Körperbild, sehe ich, ist es ausreichend gut, stark aus, sehe ich normal genug aus, dass das verstärkt werden kann durch das, was im Internet gezeigt wird, was natürlich auch eine verzerrte Wahrnehmung ist, was vielleicht aber in dem Moment das Bedürfnis erfüllt, dass ich eine Orientierung habe. Wir brauchen Orientierung in unserem Leben und Anhaltspunkte und Vorbilder, aber gleichzeitig auch dazu führt, dass ich ein Bild entwickle oder eine Orientierung habe, die für mich eher schädigend ist, weil ich die vielleicht realistisch gar nicht erreichen kann und vielleicht es auch gar nicht darum geht, es zu erreichen, sondern eigentlich darum geht, mich so zu lieben, wie ich bin. Mhm. Und da suggeriert mir vielleicht gerade auch die sozialen Netzwerke oder andere Anwendungen, dass es eigentlich nie ausreicht, wie ich bin.
Genau, weil die Vergleichsrate recht hoch ist. Wir hatten mal eine Folge zum Thema Weihnachten, Influencer und Konsum. Ja. Da ging es auch darum, dass dann die Influencer überall die perfekten Weihnachtsposts quasi hochstecken und dass man dann selber sich dann eigentlich schlecht fühlt, wenn man es nicht hat. Ja, genau. So, und man denkt, oh Mann, die anderen haben es alle.
Und da hatte ich auch eine Klientin mal, die gesagt hat, sie will jetzt nicht Social Media komplett lassen, aber sie will jetzt das, was sie sich dort anschaut, verändern. Also der Algorithmus passt sich dann ja auch irgendwann an, weil sie gesagt hat, ich möchte mir jetzt nur noch Inhalte zuführen, die mir seelisch gut tun, anstatt mir die Inhalte zuzuführen, wo ich das Gefühl habe, die setzen mir so einen Maßstab. Also Frauen, die total toll aussehen und also und ich nicht, war dann so ihre Deutung, das dann einfach zu meiden und sich da einen neuen Stream oder neue Inhalte zuführen zu lassen, die ihr wiederum, die sie eher stärken. Also so war auch zum Beispiel eine Umgangsweise von einer
Klientin. Also dass sie ganz aktiv dann sucht, damit auch ihr Feed dann anders wird. Genau, wir hatten tatsächlich in der letzten Folge auch den Algorithmus. Da sind wir nämlich dann darüber gekommen, dass wir eigentlich ja dann immer das Gleiche suchen, ne? Und dass der uns das dann auch zeigt und dass wir dadurch auch nicht rauskommen. Und dass das auch manchmal ein Stolperstein sein kann für die Mediensucht. Ja.
Und da ist es gut, wenn ich gut nah an mir dran bin und meine Bedürfnisse kenne. Insofern ein super wichtiger erster Schritt, um vielleicht die eigene Mediennutzung zu verändern. Ja.
Ist aber auch natürlich hilfreich, dann in einer Therapie zu sein oder in einer Beratung zu sein, um da nochmal zu reflektieren, weil man selbst sich ja da dann manchmal auch lieber, das ist ja einfach angenehm auch, wenn man genau das gezeigt wird, was man immer will und was braucht. Und in die Reflexion reinzukommen, ist da vielleicht manchmal ganz wichtig, einen Gegenüber zu haben, der einem ein bisschen den Spiegel davor hält.
Genau, also ich glaube, dass das total wertvoll ist, sich auszutauschen mit anderen, ob man jetzt in die Beratung, die Therapie geht. Es gibt auch eine Selbsthilfegruppe in Stuttgart, wo Betroffene sich austauschen.
Wo finde ich die?
Die findet man, wenn man zum Beispiel beim Fachverband Medienabhängigkeit auf deren Adressliste so eine Umfeld- oder Umkreissuche macht und zum Beispiel in Stuttgart guckt, die heißt SMS, Selbsthilfegruppe Mediensucht. Da steht auch ein Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, gibt es einen Facebook-Auftritt. Also auch je nachdem, was einem gefällt, aber manchmal. Also
googeln oder man tun wir SMS-Mediensucht
dann. SMS, Selbsthilfegruppe Mediensucht oder beim Fachverband Medienabhängigkeit die Adressliste nutzen. Aber vielleicht geht es ja auch gar nicht nur um die Mediennutzung, sondern um andere Themen.
Ja.
Auch da kann man sich dann die passende Hilfe suchen.
Super, danke für den Tipp. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu den Auslösern. Mhm. Was sind häufige Auslöser für problematische Mediennutzung?
Ja, ich hatte zum Beispiel, also genau, häufige Auslöser. Ich würde sagen, es gibt nicht so diesen einen Auslöser. Wenn man jetzt mit Betroffenen spricht, dann ist es häufig eine Kombination von Dingen, die zusammenkommen und sich zu so einer Krise aufbauen, wo meine bisherigen Strategien nicht mehr funktionieren. Also zum Beispiel hatte ich eine Interviewpartnerin, die während ihrer Schulzeit eine sehr gute Schülerin war, auch gar nicht viel lernen musste und auch wenig die Erfahrung gemacht hat, dass sie an bestimmten Aufgaben in der Schule gescheitert ist und gleichzeitig in einem Familienumfeld war, das sehr lösungsorientiert war, sehr erfolgsorientiert und wo über belastende Themen eigentlich nicht gesprochen wurde. Und die ging dann an die Universität, hat ihr Studium begonnen und hatte sehr große Probleme mit den Anforderungen, umgehen zu können. Also hatte Lernschwierigkeiten, hatte Schwierigkeiten in Prüfungen, ist durch Prüfungen gerasselt. Und das in Kombination mit diesen nicht erlernten Strategien, also wie kann ich jetzt damit gut umgehen mit dieser Krise? Sie hätte gebraucht, ich wende mich an meine Familie oder in eine andere Hilfe und sage, dass es mir gerade nicht gut geht. Man teilt sich mit zum Beispiel, ist ja manchmal hilfreich in solchen Situationen. Oder erkennt an, dass ich nicht immer erfolgreich sein kann und muss. Welche Strategie kann ich finden, um mir da bessere, mir da Hilfen zu holen? Das war quasi in dieser ganzen Kombination in dieser Situation nicht vorhanden. Mhm. Und dann führt es dazu, ne, dann kam das Thema Depressionen. Also was wir bei Mediensucht und problematischer Mediennutzung sehen, sind oft auch so Komorbiditäten, das heißt psychische Störungen, Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen oder soziale Phobien oder so, das kann dann damit einhergehen. Mhm. Bei ihr kam dann die Depression in Kombination mit einer problematischen Mediennutzung, wo sie sich dann komplett isoliert hat von ihrer Umwelt und auch exmatrikuliert wurde, also die Universität verlassen musste. Im Kontrast dazu hatte ich aber auch eine Interviewpartnerin, die hatte in einem Familienumfeld gelebt, wo man jetzt sagen könnte, da sind viele Risikofaktoren drin. Die Eltern haben sich früh getrennt, also als sie noch sehr klein war. Sie ist bei ihrer Großmutter, ihren Großeltern vor allem aufgewachsen. Aber wenn man sich es genau angeguckt hat, waren das sehr gesunde Beziehungen, die sie beschrieben hat, mit einem sehr tollen Austausch. Also da sieht man mal, dass man da nicht alles über einen Kamm scheren kann, sondern genau hingucken muss, wie sind die Beziehungen, welche Ressourcen hat die Person entwickelt. Und dann war es so, dass ihr Opa schwer krank wurde und jahrelang gepflegt werden musste. Mhm. Und in der Zeit ist sie oft abends und nachts in ein ganz bestimmtes Online-Forum gegangen, wo sie sich abgelenkt hat, wo sie aber auch Trost geholt hat. Wo man jetzt auch sagen könnte, oh, das hört sich problematisch an, die ist ja die ganze Nacht in dem Forum gewesen. Aber auch da in der Gesamtschau würde ich sagen, auch aus ihrer Sicht, nee, das war einfach ein total wichtiger Anlaufpunkt. Genauso gut hat sie aber auch in der Schule bei ihrer besten Freundin sagen können, dass es ihr nicht gut geht oder sich ablenken können. Und hatte viele Ressourcen aus den Lebensjahren davor, die ihr irgendwie eine gewisse innere Zuversicht mitgebracht haben und viele wichtige Strategien, die sie dann in dieser schwierigen Zeit, wo sie sich auch einsam fühlte, oft anwenden konnte.
Also sie konnte dann eigentlich kompensieren, ohne dass es jetzt krankhaft wurde, weil sie noch andere Dinge gemacht hat. Also sie hat auch mit ihrer Freundin gesprochen. Genau. Und gleichzeitig hat sie auch ihr Leben im Griff behalten.
Ja, genau.
Als Faktor. Sie hat weiter gearbeitet? Oder
genau, die war noch in der Schule in der Zeit. Ich wollte auch damit sagen, dass selbst die Mediennutzung in dieser Kombination eine Ressource war, um gut durch die Zeit zu kommen. Und da sieht man mal, dass es wichtig ist, zu schauen, was ist der tatsächliche Auslöser in dem Moment? Also warum hat sie jetzt keine problematische Online-Foren oder Chat-Nutzung entwickelt? Vermutlich, weil ganz viele Alternativstrategien da waren, mit Krisen umzugehen. Das heißt, es kann einen Auslöser oder einige Auslöser, eine Auslöserkombination geben. Selbst dann muss sich nicht noch schon eine Mediensucht entwickeln, sondern welches Ressourcenpaket habe ich denn in meinem Rucksack? Auf das ich zurückgreifen kann oder welches habe ich nicht. Und ich glaube, das ist wichtig, sich anzugucken.
Und dann geht es eigentlich in der Therapie auch darum, nochmal zu gucken, weitere Ressourcen aufzubauen, oder? Also zu gucken, genau. Den Rucksack wieder ein bisschen aufzufüllen, ja. dass wir nicht nur Mediennutzung haben als ja. ein Element, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, ja. sondern auch um zu sagen, ich habe jetzt dann noch vielleicht Freunde parat oder ich kann noch eine Tante ja. mit anrufen und mit meinen Sorgen, ja. na, oder ich gehe in eine Beratungsstelle nochmal zusätzlich. Genau. Wo kann ich dann? Oder ich mache ein Hobby, was mir Kraft ja. gibt, wo ich mich genauso ablenke kann. Ja. Es muss aber nicht direkt vorm Computer sein.
Sondern, genau, und das, da kann man, also das heißt, wir gucken im Grunde, das nennt sich biopsychosozial drauf. Mhm. Das heißt, wir gucken uns einerseits an, ne, das Medium mit seinen suchtauslösenden Faktoren potenziell, aber auch, was bringe ich als Person mit, zum Beispiel welche Lösungsstrategien, um mit Stress umzugehen oder mit Traurigkeit, und was ist die Gesamtsituation drumherum. Vielleicht gerade schwierig, weil der Opa so krank ist und meine Oma oder meine Ansprechperson nicht da, aber gleichzeitig habe ich so viele gute Erfahrungen über meine Familienmitglieder, auf die ich zurückgreifen kann von davor. Mhm. Und wenn man das sich alles zusammen anschaut, dann kann man in dieser, wie Rädchen ineinander haken, mhm. vielleicht den Auslöser auf diesen drei verschiedenen Ebenen benennen.
Hört sich unglaublich spannend auch an.
Das ist ein ganz toller Suchprozess, mhm. und wenn man das zum Beispiel am Anfang von der Mediensuchtberatung oder Therapie macht, gibt es betroffenen Personen ganz schnell ein gutes Gefühl, mhm. weil ich dann endlich verstehe, warum ich das tue. Nicht nur, weil ich nicht klug oder nicht stark genug bin, es zu kontrollieren. Das ist ja dann oft leider mhm. etwas, was sehr schnell frustriert. Mhm. Sondern das Ganze macht total Sinn, dass ich es genauso mache, weil ich das und das Problem habe und dies und das Bedürfnis, und was könnte ich stattdessen noch tun?
Das ist eine wunderschöne Arbeit auf Augenhöhe auch dann, ja.
Ja, mhm. genau.
Sehr schön. Frau Dr. Geisler, wenn ich an mir problematisches Verhalten feststelle, wie kann ich am besten mit mir arbeiten?
Ja, also da wäre meine Idee, zum einen an der Mediennutzung zu arbeiten. Und was, glaube ich, besonders nachhaltig ist, zum anderen auch auf dieser Ebene zu arbeiten, der Bedürfnisse, worum es hier eigentlich geht, was ist vielleicht das eigentliche Problem in meinem Leben, wofür meine Mediennutzung eine vorübergehende Lösungsstrategie sein soll. Das wäre optimal, wenn man das kombiniert. Aber genau, man kann aber auch einfach schon mal probieren, wie möchte ich mein Mediennutzungsverhalten verändern. Das ist vielleicht nochmal ganz gut zu schauen, was genau ist denn das Problematische daran, weil ne, wir wissen ja, wir können das Internet nicht einfach gar nicht nutzen. In der Beratung oder Therapie würden wir dann zum Beispiel mit der Suchtampel arbeiten. Das ist so ein ganz gängiger Zugang, auch aus der, in anderen, was andere Süchte angeht, wo wir dann zum Beispiel ne, bei Rot schauen würden, welche Anwendung möchtest du auf gar keinen Fall mehr nutzen oder unter welchen Bedingungen nicht mehr, und Grün, welche sind problemlos möglich, und auf Gelb, sehr interessante Ebene auch in der Suchtampel, was sind so die Anwendungen, die mich vielleicht sogar in das Rote wieder rüberbringen. Also zum Beispiel, wenn ich ein Problem mit Online-Spiel habe, was ich dann auf Rot einordnen würde, wäre es vielleicht auf Gelb, so dass ich dann auf YouTube irgendwas streame, was mit Spielen zu tun hat, und das könnte mich dazu verführen, dass ich ins Rote kippe. So kann man zum Beispiel mal differenzieren, was ist eigentlich konkret mein Problem, und dann kann ich ein konkretes Ziel ableiten.
Und dann auch vielleicht gucken, oder? Wie kann ich denn die Bedürfnisse auf andere Art und Weise erfüllen, die vielleicht auch etwas gesünder für mich sind, oder?
Genau, das ist ja wieder dieser biopsychosoziale Blick drauf. Ja. Ne? Also ne, wenn ich jetzt mir so meine Mediennutzung angucke, vielleicht finde ich heraus, warum ich genau dieses eine Online-Spiel in Kombination mit genau diesen Medienanwendungen nutze. Könnte mein ADHS da eine Rolle spielen? Könnte meine Lebenssituation eine Rolle spielen? Weiß ich nicht gerade. Probleme in der Familie, oder vielleicht habe ich Mobbing-Erfahrungen gemacht oder fühle mich gerade sehr einsam im Freundeskreis oder so. Da halt zu schauen, warum spiele ich denn zum Beispiel da? Weil ich da immer wieder diese Leute treffe, die mir das Gefühl geben, hey, du bist wichtig und erfolgreich. Und dieses Gefühl, wichtig und erfolgreich sein, das brauchen wir alle. Und da wäre dann die Frage, wie könnte ich das vielleicht mir anders auch noch holen? Ne? Dann entweder neben dem Online-Spiel auch noch was anderes tun, oder je nachdem, wie groß oder ausgeprägt ich mein Suchtverhalten oder ein problematisches Verhalten empfinde, auch sagen, ich möchte das Online-Spiel gar nicht mehr machen, sondern das nur noch in der analogen Welt suchen. Das muss dann die Person für sich entscheiden. Mhm. Das ist dann manchmal eine Abwägung.
Gibt es denn strukturelle Rahmenbedingungen, auf die ich achten sollte?
Genau, also wie gesagt, das soziale Umfeld kann eine wichtige Rolle spielen, sowohl auf der Ebene, dass es mir hilft, Dinge zu bewältigen im Leben, aber manchmal passieren da halt auch Dinge, die beeinflussen, die mich belasten und dann vielleicht dazu führen, dass ich die Medien problematisch nutze. Deswegen, wenn wir zum Beispiel mit Familien arbeiten, kann es manchmal Sinn machen zu gucken, wie ist die Kommunikation in der Familie, wie ist die Beziehung in der Familie, könnte man an manchen Stellen was verändern und in welchem Familienkontext findet denn zum Beispiel beim Jugendlichen oder beim Kind die Problematik statt, wie könnte das Sinn machen? Und dann könnte es sinnvoll sein, dann an den Beziehungen zu arbeiten. Oder jetzt auf so einer eher Alltags-, also einer Ebene, die vielleicht alle Eltern und Familien kennen, dass man klare Regeln entwickelt, wie wir denn hier Medien nutzen möchten, dass man die gemeinsam aushandelt. Da sind wir jetzt auf einer Ebene, wo es noch gar nicht um eine Sucht oder Problematik gehen soll oder wo es um ganz normale Probleme geht. Also wie lange ist jetzt die Computerspielnutzungszeit und was ist gesund? Und auf die Schule bezogen, als ein wichtiger Ort, wo sich ja Kinder und Jugendliche aufhalten, bin ich der Ansicht, dass es auch da sinnvoll sein kann, eine Klarheit reinzubringen. Wollen wir hier private Smartphone-Nutzung zulassen, ja oder nein? Oder erst ab einem gewissen Alter oder vielleicht in der Schule gar nicht? Das ist eine große Diskussion weltweit, wie wir das handhaben sollten. Ich glaube, je klarer, desto besser. Das würde ich jetzt auf Familie wie auf Schule oder auch vielleicht auch Arbeitsplätze manche beziehen. Auch da gibt es ja auch das Phänomen, dass Arbeitssicherheitsproblematiken entstehen, weil die Smartphone-Nutzung, die Smartphones nutzen am Arbeitsplatz. Ja.
Im Zoo dann, ja klar. Gibt es denn konkrete Beispiele, wie man sich zum Beispiel selbst helfen kann in der Mediensucht?
Grundsätzlich würde ich empfehlen, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Also die meisten Klienten und Klientinnen, die von sich sagen, ich habe eine Mediensucht, haben das als sehr hilfreich empfunden, mit jemandem drüber sprechen und draufschauen zu können. Aber natürlich findet die eigentliche Arbeit nicht in dieser Beratungssitzung statt, in dieser einen Stunde, sondern bei mir im Alltag. Und da fanden es viele hilfreich, zum Beispiel an ihrer Tagesstruktur zu arbeiten. Also wenn ich eine bestimmte, dass ich dann auch weiß, an welchen Zeiten pro Tag darf denn genau diese Mediennutzung stattfinden, sodass sie zum Beispiel nicht verhindert, dass ich rechtzeitig ins Bett gehe. Muss ich mir Erinnerungsfunktionen machen, wie zum Beispiel einen Wecker stellen, dass ich eben nur 3 Stunden spiele und nicht 6? Oder geht es darum, das Smartphone in einen Smartphone-Ort zu legen während der Essenszeiten oder während der Schlafenszeiten, um mir vielleicht einen ganz normalen Wecker, der nicht an mein Smartphone gebunden ist, ans Bett zu stellen, weil ich weiß, wenn ich es da habe, nehme ich es und scrolle die halbe Nacht durch irgendwelche Social-Media-Kanäle oder durch Nachrichten. Also das können manchmal so ganz kleine, klitzekleine Veränderungen im Alltag sein, die sehr hilfreich sein können und ein Muster unterbrechen, in das ich sonst automatisch wieder reingeraten würde. Oder wenn ich Probleme habe, mich zu konzentrieren beim Lernen für eine Klausur oder für eine Schularbeit, dass ich das Smartphone in der Zeit aus meinem Sichtfeld bringe, weil das kennen auch wir, also es kennt eigentlich jeder, sobald ich es irgendwie sehen könnte, ist ein Teil von mir dabei, mit mir zu diskutieren, ob wir da nicht drauf gucken wollen.
Genau, gerade wenn eine Nachricht kommt oder sowas, könnte ja was Dringendes sein. Man weiß ja dann nie, ist es jetzt was Dringendes, ist es was Relevantes, muss ich reagieren, wartet jemand anderes drauf oder so und dann zu sagen, ich lege es ganz weg, dann kriege ich es gar nicht mit.
Ja. Und da sagen Sie aber auch nochmal was Spannendes. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die ganz stark, also das Problem hatte, sich von diesen Nachrichten, die kommen könnten, abzugrenzen. Also die diesen sozialen Druck verspürt habe, ich muss sofort antworten. Diesen Druck kennen ja auch schon Kinder und Jugendliche. Wenn ich nicht sofort in meiner WhatsApp-Gruppe antworte, dann kommt hinterher, warum hast du nicht geantwortet? Willst du nicht mehr mit uns bevor? Also dann kommt so ein Druck auf. Auch da kann es dann wird es dann interessant. Ne? Also das ist etwas, was man vielleicht schon mal im Kleinen ein bisschen ausprobieren kann. Verändere doch mal eine Kleinigkeit und dann schau mal, wie es dir damit geht. Und dann entdecke ich vielleicht, oha, ich habe jetzt Angst, dass ich ausgeschlossen werde. Dann ist das ein interessanter Punkt, an dem ich mal weiter gucken könnte, worum geht es hier eigentlich? Das entdecke ich meistens erst dann, wenn ich diese Mediennutzung mal weglasse, die ich sonst aufrechterhalte. Wichtig ist dabei aber auch vielleicht zu sagen, manchmal gibt es Konstellationen, wo die Mediennutzung eine stabilisierende Funktion hat. Also gerade wenn jemand stark depressiv ist oder mit Traumafolgen zu tun hat, hatte ich auch eine Interviewpartnerin, die Mediennutzung, Spiele zum Beispiel, ganz klar zur Strukturierung, zur Orientierung im Alltag verwendet hat. Ich hatte auch mal eine Klientin, wo klar war, wenn wir jetzt quasi die Mediennutzung, die sie als problematisch empfand, wegnehmen würden, dass es wie das Wegnehmen von einer Krücke ist, die man manchmal noch im Leben braucht, um durch eine sehr schwierige Phase zu kommen.
Das heißt aber, dass wir sagen, am Anfang lassen wir die Mediensucht noch so stehen und die darf dann da so stehen bleiben. Und wenn wir die anderen Themen aufgeräumt haben, dann können wir nochmal drauf gucken und dann reduzieren wir auch den Medienkonsum.
Genau, und manchmal ist es so, dass wenn ich dann zum Beispiel daran arbeite, stabilisierende, anderweitige stabilisierende Strategien zu entwickeln oder an meiner Depression zu arbeiten, zum Beispiel in einer Psychotherapie, dass die Mediennutzung ihre Funktion verliert. Nicht immer ist es so, aber oft, manchmal ist es auch sinnvoll, parallel zu arbeiten, also in Psychotherapie gegen die Depression, parallel vielleicht noch an der Mediensucht zu arbeiten. Aber zum Beispiel viele Interviewpartnerinnen erzählten mir, das war automatisch weg, als ich an meiner Depression gearbeitet habe und meine Lebensumstände optimiert hatte, war das Thema durch. Insofern, das ist einfach nochmal wichtig, glaube ich, auch da nochmal ein Gefühl zu haben, wenn ich jetzt merke, ich verändere meine Mediennutzung und es geht mir schlagartig schlechter, dann auch vielleicht, okay, nicht jetzt gleich zu hart gegenüber sich selbst zu sein, sondern auch zu sagen, es ist jetzt erstmal in Ordnung so, jetzt gucke ich mal, worum geht es hier eigentlich.
Also sich selbst auch ein bisschen wie einen guten Freund behandeln.
Ja.
Oh, dem würde man wahrscheinlich auch nicht alles komplett wegnehmen. Ja. Und das würde wahrscheinlich dann auch erstmal zu Frustration führen und dann würde man wieder das Verhalten aufrechterhalten, weil man keine Erfolgserlebnisse hätte auch. Ne? Genau.
Ja.
Was mir häufig jetzt noch über den Weg läuft, ist auch so ein bisschen die Fear of Missing Out. Ist Ihnen das schon über den Weg gelaufen? Also diese Angst, was zu verpassen, wenn man nicht online ist?
Ja, also das ist, glaube ich, etwas, also zum Beispiel hatte ich eine Interviewpartnerin, bei der das ganz stark war, die permanent einerseits in den sozialen Netzwerken sein musste, weil darüber die ganzen Freundschaftsverabredungen liefen. Also die war dann auch wirklich draußen und hat nicht mitgekriegt, dass man sich heute Abend verabredet hat. Mhm. Aber auch Fear of Missing Out im Sinne von, ich muss eigentlich die ganze Zeit mitkriegen, wie die Nachrichtenlage ist, auch was die schlechte Nachrichtenlage ist, was sehr belastend war auf Dauer. Weil auch da die Angst war, wenn ich das nicht mitkriege, wenn ich das nicht mitkriege, das ist nicht gut, das wird mir ein noch größeres Gefühl der Unsicherheit geben. Also das wäre zum Beispiel.
Dass dann Gesichtsverlust daraus entstehen könnte, wenn dann nicht drauf reagiert wird, oder?
Genau, das war sicherlich in diesen sozialen Netzwerken und bei der Nachrichtenlage vielleicht auch, also da ging es viel auch um so ein Bedürfnis, irgendwie ein Gefühl von Kontrolle zu haben, das kennen wir ja alle, also was momentan ja in der Welt und in unserem Land und überall passiert, das kann dann ja auch manchmal, dann hat jeder so seine Strategien, wie er damit umgeht oder sie, entweder ich will das gar nicht mehr sehen oder ich fühle es mir vielleicht besonders stark zu, um irgendwie ein Gefühl zu haben, ich bin nicht komplett ohnmächtig in dieser Welt. Deswegen, auch da kann manchmal so ein Fear of Missing Out sein, wo es dann vielleicht auch gut ist, mal die Nachrichten sein zu lassen.
Welche Tipps haben Sie für Menschen, die gerade das besonders stark haben, diese Fear of Missing Out? Ich denke, da haben wir bestimmt viele Betroffene.
Also wenn ich jetzt mal auf die sozialen Netzwerke beziehe, wo ich glaube, da oder aber auch auf Personen, die über Online-Spiele in Communities eingebunden sind, dann würde ich auch da wieder schauen, worum geht es hier eigentlich? Also eigentlich möchte ich geliebt, verbunden, geschätzt, gesehen sein. Und ich finde es auch nicht verwerflich, das unter anderem auf diesem Wege sich zu geben. Das ist ja eigentlich eine tolle Kompetenz, wenn ich dieses Bedürfnis so kompetent erfülle. Meine Idee ist dann aber auch zu schauen, weil es wäre ja allein die Tatsache, dass wenn das Smartphone jetzt weg wäre oder das Internet oder der Strom ausfiele, dass ich dann in eine tiefe Krise fallen könnte, weil es die einzige Möglichkeit ist für mich, mich auf diese Weise zu versorgen und aufrechtzuerhalten, wäre meine Empfehlung schon, da auch anderweitig zu gucken. Das mache ich mir aber gar nicht so einfach. Da würde ich mir vielleicht auch Hilfe suchen, weil oft ja hinter so einer Fear of Missing Out einerseits und das aber, was ich suche, dann über das Internet zu lösen, was ja zwar schon relevante Beziehungen sein können, aber gleichzeitig auch Beziehungen, die mit weniger Nachteilen vielleicht einhergehen. Mhm. Während Beziehungen im analogen Leben, na, da hast du das gesamte Paket, ne? Da muss man sich auch mal streiten oder abgrenzen oder zeigen. Ne? Also man muss sich auseinandersetzen. Mhm. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so einfach manchmal, diesen Switch oder diesen Switch ins analoge Beziehungsleben zu wagen. Mhm. Deswegen, ich glaube, manchmal ist da auch Hilfe gut, dass ich da meine Verbindung, meine Wertschätzung und Liebe finde, mit allem, was aber auch dazu gehört, was so ja, was Beziehungen und soziale Kontakte halt einfach auch sind, Auseinandersetzung, vielleicht auch mal Ängste überwinden, sich zeigen, ja.
Frau Dr. Geisler, wo kann ich mir denn Hilfe holen? Was mache ich denn, wenn ein Freund oder eine Freundin davon betroffen ist?
Also es gibt ein paar Anlaufstellen, die wir vielleicht hier erwähnen könnten. Also zum Beispiel gibt es ja Chill Out, die Jugend- und Drogenberatung, die unter anderem auch am Japangarten 6 in Bietigheim-Bissingen aufzufinden ist. Grundsätzlich kann ich sehr die Adressliste vom Fachverband Medienabhängigkeit empfehlen. Da gibt es auch eine Postleitzahlensuche, weil darüber kommt man dann an die Anlaufstellen, wo wirklich auch eine Spezialisierung auf Mediensucht und problematische Mediennutzung vorhanden ist. Zum Beispiel in Heilbronn die Fachstelle Internet und Medienkonsum. Also wäre schon meine Empfehlung, wenn es jetzt um die Mediennutzung geht, da auch mal wirklich die Spezialisten zu suchen. Mhm. Also in meiner Praxis, wie gesagt, ist das auch möglich. In meiner Praxis würde ich, wie gesagt, auch nicht nur auf die Mediennutzung gucken, was jetzt sicherlich die Kollegen und Kolleginnen in den Beratungsstellen auch nicht machen, aber die sind vielleicht dann eher auf das Konsummuster konzentriert. Und wenn schon die Idee ist, na, es geht auch noch um was anderes, kann es Sinn machen, da auch noch mal genau hinzugucken. Das mache ich zum Beispiel in meiner Beratung und Therapie sehr gerne. Und wie gesagt, es gibt die Selbsthilfegruppe Mediensucht in Stuttgart. Es gibt auch eine Online-Selbsthilfegruppe beim Verein Aktiv gegen Mediensucht e.V., gegründet vom Ronald Stolz, der selber mal Online-Spielsüchtiger war und die auch einen hohen Zulauf hat.
Denke ich mir, weil wir dann da eben nicht ins analoge Leben erstmal gehen müssen, sondern auch erstmal langsam reingleiten können. Ne?
Und das ist vollkommen in Ordnung. Also da darf auch jeder seinen Weg finden, wie er da einen guten Zugang findet. Es gibt ja mittlerweile auch Digisucht, die digitale Suchtberatung, wo man niedrigschwellig, wenn man noch nicht sich traut, vielleicht vor Ort irgendwo hinzugehen oder nicht die Möglichkeiten hat, Hilfe bekommen kann. Das wären jetzt so ein paar Beispiele, was man tun könnte. Und für Eltern vielleicht auch interessant, die ISIS-Online-Trainings an der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Tübingen.
Sehr schön. Was würden Sie den Eltern, wenn wir gerade bei denen sind, was würden Sie denen denn gern mit auf den Weg geben, wenn sie sich die Frage stellen, ist mein Kind spielsüchtig? Vielleicht kommt die Antwort, könnte sein, ja, vielleicht.
Das wäre wahrscheinlich so das Erste, was ich sage. Da wird man sich halt genau angucken, worum geht es hier eigentlich? Was genau ist denn aus Ihrer Sicht die Problematik? Würde Ihr Kind das genauso sehen? Mhm. Und in welchen Kontext bettet sich das? Also ich arbeite auch immer wieder mit Eltern und dann geht es zum Beispiel auch um die Frage, welche Rolle spielen unsere eigenen Ansprüche an Leistung und Disziplin? Braucht es davon mehr oder weniger? Wenn man jetzt auch guckt, wie könnte das Ganze Sinn machen? Das ist dann auch oft sehr hilfreich. Inwiefern macht es Sinn, dass mein Kind das macht? Auch da gerne vielleicht noch mit einer dritten Person noch mit drauf gucken. Das ist das eine. Also dann, wenn man wirklich schon sagt, das ist echt ein Problem für uns. Und ansonsten gibt es ja die vielen Eltern, die sich fragen, was müsste ich tun, damit es kein Problem wird? Und da gibt es schon einige gute Ideen, wie zum Beispiel in Medienkonferenzen so eine Familienkonferenz zu machen, wo wir gemeinsam Mediennutzungsregeln in der Familie besprechen. Aber auch zu schauen, wie nutze ich vielleicht selber Medien? Bin ich da ein gutes Vorbild? Wie mache ich Stressbewältigung? Was lernt mein Kind da von mir? Da wird es gleich so ein bisschen ganzheitlicher. Auch da, wie gesagt, wir haben die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen hat da die Online-Trainings entwickelt, die sind kostenlos zugänglich für Eltern entweder von jüngeren oder auch von älteren Kindern, wo man vielleicht mal so ein bisschen stöbern kann, wenn es noch kein Problem ist. Wenn es ein Problem ist, würde ich immer raten, Beratung und Hilfe in Anspruch zu nehmen, und dazu zählen auch die Anlaufstellen, die ich vorher aufgezählt hatte, die richten sich auch an Eltern.
Sehr schön. Also ISES war es nochmal,
gell? ISES, genau.
Googeln müsste ich dann ISES Online-Training.
Genau, oder einfach www.elterntraining-internetsucht.de.
Und dann komme ich automatisch auf das von Tübingen. Ja. Und ich habe auch schon gesehen, es geht dann mit Button gleich los, kostenlos buchen, genau. Ja. Und dann ist man drin. Tolles Tool, toll, dass es entwickelt wurde. Auch für Fachkräfte, auch wir können uns da weiterqualifizieren. Auch ein spannender Bereich, damit wir auch Frage und Antwort stehen können. Deswegen nochmal vielen Dank nach Tübingen an die Entwicklung dieses Online-Tools, an Sie auch und vor allen Dingen, dass Sie heute bei uns hier waren und Ihr ganzes Wissen mit uns geteilt haben. Das ist uns sehr viel wert und wir freuen uns sehr. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war das Netz vernetzt. Schickt uns einfach eure Fragen, Wünsche und Anregungen an vernetzt@das-netz.org. Wir bedanken uns sehr bei all unseren Interviewpartnern, die den Podcast so spannend machen. Das waren Michaela Braun und Rutz Hafner in der Produktion von Das Netz. Jugendförderung bietet kein Bissingen. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt kritisch, informiert und vernetzt.